Und wir schalten nach Berlin jetzt zum Kollegen Matthias Heine, Journalist, Sprachwissenschaftler, Buchautor und Interviewgast jetzt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Matthias Heine, wenn künftige Generationen mal den Sprachwandel und die Sprachdebatten unseres frühen 21. Jahrhunderts nachvollziehen wollen, die müssen dann ja eigentlich nur Ihre Bücher lesen. Sie haben geschrieben über das Gendern, über die Jugendsprache, über den Bedeutungswandel vieler Begriffe, nicht zuletzt über NS-Deutsch und den Umgang damit. Was haben Sie uns heute mitgebracht?
Ja, heute geht es um verschwundene Wörter, so der Titel zumindest, obwohl diese Wörter nicht alle komplett verschwunden sind. Also um Wörter, die altmodisch geworden sind oder auch ganz außer Gebrauch gekommen sind. Letzteres passiert eher nicht so häufig. Also man liest vieles davon zumindest in der klassischen älteren Literatur noch und vieles wird auch noch ironisch oder, wenn man in Synonymnot ist, gebraucht. Konterfei ist so ein Beispiel, Advokat, die kennt man natürlich noch, aber sie sind nicht mehr so aktiv gebräuchlich. Um solche Wörter geht es.
Bevor wir uns damit im Einzelnen befassen, und es lohnt sich ja, der Titel Verschwundene Wörter, der suggeriert in meinen Ohren ja fast schon, dass unsere Sprache verarmt und wir dann auch mit ihr. Ist das so?
Naja, also ich glaube, es sind deutlich mehr Wörter dazugekommen. Also es gibt ja Statistiken, dass der deutsche Wortschatz seit ungefähr 1900 um mehrere Millionen angewachsen ist. Das betrifft aber natürlich vor allem so Technoiden und Verwaltungswortschatz. Also es kommen weniger Grundwörter dazu. Aber auch da übernehmen wir einerseits viel aus dem Englischen und aus neuerdings auch teilweise zumindest in der Jugendsprache aus migrantischen Sprachen. Es war immer schon so, dass Wörter aus der Mode gekommen sind oder verschwunden sind. Ich habe ein Buch aus dem 19. Jahrhundert, da zeichnet der Direktor der damaligen Bibelgesellschaft auf Wörter in der Lutherbibel, die 1850 schon außer Gebrauch gekommen waren. Zum Beispiel das Wort Phebe, das bezeichnete eine Melonenart oder einen Kürbis. Das hat Luther in der Bibel noch gebraucht, aber das verstand um 1850 schon keiner mehr. Also es ist ein normaler Vorgang.
Kein Zeitalter des Artensterbens, also in sprachlicher Hinsicht, sondern ein normaler Wandel, in dem Wörter dazukommen und Wörter verschwinden. 181 dieser verschwundenen oder nahezu verschwundenen Wörter haben Sie zusammengesucht und deren Wortgeschichten erzählt. Was ich gelernt habe in Ihrem Buch, dass es im Deutschen mal ganz, ganz ausdifferenzierte Verwandtschaftsbezeichnungen gab, dass also die Schwester des Vaters zum Beispiel anders bezeichnet war als die Schwester der Mutter. Wusste ich gar nicht.
Ja, Verwandtschaft hat vielleicht generell früher eine große Rolle gespielt und die Familienverbände waren vielleicht auch unübersichtlicher und da hat man dann eben so Base, Schnur und solche Begriffe gebraucht. Schnur war eine Schwiegertochter zum Beispiel. Und Base konnte dann später so eine allgemeine Verwandtschaftsbezeichnung wurde, drückte einen relativ konkreten Verwandtschaftsgrad aus. Und der Oheim zum Beispiel drückte eben auch eine bestimmte, also ich weiß es jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, ehrlich gesagt, aber er drückte eben auch einen bestimmten Verwandtschaftsgrad aus also es war natürlich ein Onkel, aber es war eben Onkel mütterlicher, väterlicherseits, wurde genau unterschieden. Solche Sachen, das hat man früher offenbar gebraucht, weil die Familien einfach größer waren und unübersichtlicher waren.
Der Eidam, der Oheim, die Muhme, die Base, die Schnur.
Genau.
Wortgeschichten bei Matthias Heine, verschwundene Wörter. Entlehnte Verben gibt's bei Ihnen auch einige aus dem Französischen entlehnt, muss man dazu sagen. Poussieren, peuplieren. Wer sie nicht kennt, kann sich hier sein Teil denken, was peuplieren wohl heißen mag. Inkommodieren, karessieren. Ist ja heute nicht anders, dass wir uns Verben aus anderen Sprachen entlehnen. Es hat sich ja im Grunde nur die Quelle geändert, oder? Da sagen wir heute tracken und streamen und goonen und es ist das gleiche Spiel.
Ja, es ist so, dass im 18. Jahrhundert bekanntlich ja das Französische die große Leitsprache war, an der sich alle Gebildeten Europas, die nicht mehr Lateinsprachen, orientiert haben. Englisch war noch ein Schatten am Horizont. Das beginnt frühestens im späten 19. Jahrhundert. Und aus dem Französischen stammen eben diese Wörter. Wobei man sagen muss, dass diese Endungssilbe ihren, mit der diese ganzen Wörter dann gebildet werden, die im Französischen gar nicht unbedingt immer auf je enden, die ist schon im Mittelalter übrigens übernommen worden als typische Endungssilbe, für mit der wir mittlerweile eigentlich alle Fremdwörter eindeutschen, die wir benutzen. Also zumindest Fremdwörter aus dem lateinischen Bildungsschatz, Fremdwörter, die werden immer auf ihren gebildet. Ja, wie gesagt, das Französische war damals dominant und sie haben ja Peuplieren genannt. Das ist auch ein Wort, das eigentlich fast nur noch bekannt ist, weil es irgendwann Friedrich der Große, der ja bekanntlich auch besser Französisch als Deutsch sprach, benutzt hat, indem er sagte, er hätte nichts dagegen, wenn Mohammedaner, so nannte man die damals, nach Preußen kommen würden, um irgendwelche unterbesiedelten Landschaften zu peuplieren, also zu bevölkern und dafür zu sorgen, dass die nicht mehr entvölkert sind.
Mein Lieblingsbegriff bei Ihnen war ein anderer, ausgepowert. Und jetzt denken alle, hä, wieso ist das denn verschwunden? Erzählen Sie es uns mal.
Ja, es muss natürlich ausgepowert ausgesprochen werden, weil es von der Poverté kommt, der Armut oder Pauvreté. Es ist bezeichnete auch im 18. Jahrhundert und bis ins 19. Jahrhundert hinein verarmte Menschen, verarmte Gegenden, verarmte Gewerbe. Es war also so ein Synonym für verarmen, also geht auf Französisch pauvre zurück und ist dann im Deutschen eingedeutscht worden in der Schreibweise und auch ein bisschen in der Aussprache ausgepowert. Wenn man das heute in alten Texten sieht, neigen wir natürlich dazu, es als ausgepowert zu lesen. So ging es mir auch, als ich vor fast 40 Jahren im Studium zum ersten Mal drauf gestoßen bin und habe dann eben gelernt, dass es ganz anders ist.
Sie haben es noch 1991 belegt gefunden, da habe ich gestaunt, ausgepowert in einer Bundestagsrede. Kommt so nicht mehr vor, ja. Begäffeln haben Sie auf Seite 35, eines der vielen Wörter, die Goethe prägte und die ausschließlich er gebrauchte. Wusste ich auch nicht. Ich wusste zwar, dass an einem Goethe-Wörterbuch gearbeitet wird, seit 1000 Jahren und auch noch 1000 Jahre, nach ganz so lang nicht mehr. Aber dass es so viele Begriffe gab, die er sich im Grunde ausgedacht hat, war mir neu.
Ja, er war da ganz groß drin. Also er hat sehr, sehr viele sogenannte Habax legomena, wie man das so sprachwissenschaftlich nennt, Wörter, die wirklich nur einmal bei einem bestimmten Autor auftauchen. Und begäffeln habe ich eben als Beispiel für eines dieser Wörter genommen. Also jemanden in diesem Falle so ein bisschen flirtend anstarren, heißt es. Und das gebraucht er in einer bestimmten Situation, in einem Text. Und dann taucht es auch so gut wie nie wieder auf. Er hat ja nicht wenig geschrieben. Er hat immer über 100.000 Wörter gebraucht, was auch damit zu tun hat, dass er ja auch Verwaltungsexperte war. Vieles ist juristischer Wortschatz und so. Also ich glaube, noch nicht mal Shakespeare hat annähernd so einen großen Wortschatz gehabt wie Goethe. Wie gesagt, was auch damit zu tun hat, dass Goethe eben noch mehr war als Shakespeare. Eben auch Politiker, Verwaltungsbeamter und dergleichen.
Und sein Wortschatz, muss man dazu sagen, wird ja auch vollständig zu erfassen versucht, bis runter zum vorletzten Einkaufszettel. Ne? Das trägt natürlich auch dazu bei.
Ja, genau. Das meine ich eben auch. Da sind viele Texte, die nicht unbedingt poetisch sind. Aber zum Beispiel ist man auch dankbar dafür, für den Einkaufszettel. Er hat zum Beispiel um 1800 eine Liste angesägt, im späten 18. Jahrhundert, noch vor 1800, mit studentensprachlichem Wortschatz. Keine Ahnung, wofür er das brauchte. Als Quelle vielleicht für irgendwas. Und da sind dann eben schon so Sachen wie Pech zum Beispiel, also das als Synonym für Unglück aus der älteren Studentensprache, also aus der Jugendsprache kommt, stehen da drin und man kann auf diese Weise erfahren, dass es eben damals schon im Gebrauch war und dass er es kannte, wahrscheinlich aus der eigenen Studentenzeit in Leipzig logischerweise.
Vielleicht wollte er feiern gehen und sich noch ein paar Wörter drauf schaffen, vorher Jugendsprache, damit er im Club nicht so auffällt, kann ja
sein. Die war damals auch haltbarer.
Aus bayerischer Sicht noch ein schöner Begriff, Seite 185. Ich kannte ihn nicht, die Ochsenkopfantenne, das müssen Sie wirklich uns erzählen.
Ja, so nannte man in der DDR Antennen, mit denen man Westfernsehen empfangen konnte, weil auf dem Ochsenkopf in Bayern der Sender stand. Und die wurden in der Anfangsphase der DDR, auch noch von der FDJ, von, wenn man sie erkannte, es waren relativ große, identifizierbare Gebilde, alte Fernsehantennen, hatten manche ja noch so ein bisschen vorm Auge, wie die auf dem Dach waren, wurden die von der FDJ auch runtergerissen. Und das ist ein spezieller Ausdruck aus dem DDR-Wortschatz. Da habe ich auch ein paar Sachen ausgegraben, die mittlerweile völlig vergessen sind.
Das gefiel mir ohnehin gut, Ihr gesamtdeutscher Blick, dass Sie auch das DDR-Referenzwörterbuch konsultiert haben, was da so drin stand und ja, steht nicht mehr stand. Das gibt es ja nun nicht mehr, wird ja nicht mehr fortgeführt, aber das war gründlich, denke ich, ja. Daraus erwächst ja im Grunde vielleicht sogar ein neues Publikationsvorhaben, wenn ich Ihnen das vorschlagen darf. Mir ist der Gedanke gekommen, dysfunktionale Sprichwörter, ja, die Spreu vom Weizen trennen zum Beispiel, funktioniert ja überhaupt nur so lange, wie Menschen wissen, was Spreu ist. Also da schaut schon das nächste Buch um die Ecke.
Ja, ich würde erstens als Sprachwissenschaftler sagen, als ich den Ausdruck die Spreu vom Weizen trennen zum ersten Mal gehörte, wusste ich auch nicht genau, was das ist. Ich habe aber dann einfach verstanden, was es bedeutet. Das ist ja überhaupt so, dass ich gerade so in Redensarten oft die Dinge von den ursprünglichen Bedeutungen lösen. Wir haben eben auch eine Menge sich in Reihe und Glied aufstellen. Da denkt keiner mehr an einen Kasernenhof, auf dem das ursprünglich mal entstanden ist, sondern man hat nur noch die Bedeutung im Kopf, dass man sich ordentlich in Reihen aufstellt. Insofern ist es auch gar nicht nötig, diese ursprünglichen Bedeutungen zu kennen, um die jetzige Bedeutung, die das Wort hat, zu verstehen. Ich hatte tatsächlich eine Idee für ein Buch in der Zukunft, Weisheiten alter Sprichwörter. Also inwieweit Lebenserkenntnisse früherer Generationen, die immer noch interessant sind, in Sprichwörtern und Redensarten bewahrt sind. Mal sehen.
Mal sehen, sagt Matthias Heine. Schon jetzt die Einladung, auch mit dem weisen Buch, das noch entstehen muss, wieder unser Gast zu sein. Verschwundene Wörter ist das Buch, über das wir heute gesprochen haben. Es ist frisch erschienen im Duden Verlag. Es kostet 22 € und es enthält 181 schöne und interessante Wortgeschichten. Danke, Matthias Heine.
War mir ein Vergnügen. Danke.